Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge gelesen, zu einer neuen Folge zuletzt gelesen und auch zu einer Sonderfolge zuletzt gelesen, denn ich bin heute alleine am Mikro. Kein digitaler Lukas, der mir halbwegs entgegensitzt, mit dem ich mich unterhalten kann. Nein, ich bin alleine, das ist auch mal schön und möchte euch ein bisschen informieren über die Sachen, die ich zuletzt gelesen habe. Das ist bei mir immer noch sehr masterarbeitsbedingt, aber das kann vielleicht trotzdem spannend sein, denn ich habe durchaus einen neuen Blick auf ein paar Klassiker bekommen, habe ein paar Klassiker wieder gelesen, mit denen ich mich dann in meiner mündlichen Prüfung auseinandersetzen werde. Und da möchte ich gleich mal anfangen mit Effi Briest, Theodor Fontanes wahrscheinlich bekanntesten Roman, ein Roman, mit dem Millionen von SchülerInnen im Deutschunterricht gequält wurden. Ich gehörte nicht dazu, muss ich sagen. Wir haben Mathilde Möhring irgendwann mal im Abitur behandelt, da habe ich aber auch nur noch verschwommene Erinnerungen dran. Aber man wusste natürlich immer, dass Effi Briest existiert. Meine erste Begegnung mit Effi Briest war das Böhmermann-Parodie-Video letzte Stunde vor den Ferien. Vielleicht erinnern sich da einige noch dran. Das ist vor 8 Jahren erschienen. Zur Sommerpause 2017, da hatten sie das Szenario, dass Böhmermann als Lehrer in einem Klassenraum saß und vier Werke des Deutschunterrichts, vier große Werke der deutschen Literatur in kurzen Skits parodiert hat und kannte den Plot von Effi Briest natürlich irgendwie so halbwegs, hatte es zu dem Zeitpunkt vielleicht aber nicht selber gelesen und deswegen war diese Böhmermann-Parodie meine erste große Konfrontation damit. Jetzt, wo ich den Roman selber gelesen habe, bin ich mir unsicher, für wie treffend ich diese Parodie eigentlich halte. Sie fokussiert sich, also sie nimmt halt einen sehr modernen Standpunkt ein, fokussiert sich sehr auf die handlungsimpotente Effi. Also es geht da eben sehr viel um die eheliche Vergewaltigung, um die legale eheliche Vergewaltigung zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist halt, sag ich mal, sehr typisch parodistisch aufgemacht. Es drehen sich immer wieder Figuren in die Kamera und erklären ihre Figurmotivation. Es wird sich vor allem sehr darauf beschränkt, dass dieses Buch langweilig sei, dass es sehr viele Seiten braucht, um einen vergleichsweise geringen Plot zu erzählen. Der wahrscheinlich beste Moment dieser Parodie ist, wenn Böhmermann im Off-Kommentar einmal sagt: "Und wir fragen uns, wann eigentlich Theodor Fontanes Gesellschaftskritik endet und Altherrenfantasie beginnt." Das ist, finde ich, tatsächlich doch dann noch vielleicht ein recht treffender Gag. Jetzt, wo ich den Roman selber gelesen habe, bin ich mit dieser Interpretation von Effi als nicht handlungsfähigen, als eingeengten Wesen, beziehungsweise auch als Figur, die diese Zwangsehe eingeht, nicht mehr so ganz glücklich, da Effi zwar bestärkt von ihrer Mutter, aber ja durchaus willentlich in die Heirat mit Innstetten am Anfang reingeht, aber dann eben an der Langeweile zugrunde geht. Ich hatte jetzt doch recht viel Freude mit diesem Buch und muss sagen, dass der Realismus eine Epoche ist, mit der ich mich schon ganz gerne beschäftige. Effi Briest ist ja auch eine große Inspirationsquelle für die Buddenbrooks gewesen. Es wird sogar in einem Kapitel einmal ein, ich glaube, Sekundant Buddenbrook erwähnt und die Literaturwissenschaft ist sich irgendwie auch zumindest halbwegs sicher, dass Thomas Mann da seinen Namen her hat und man kann vielleicht auch gewisse Parallelen zu Effi Briest und Toni Buddenbrook ziehen. Sowieso ist es vielleicht auch ganz spannend, dieses Werk mal im Kontext des Realismus global zu betrachten, also Vergleiche zu Anna Karenina oder Madame Bowery anzustellen. Aber was mich tatsächlich zum Realismus gerade so ein bisschen zurückgebracht hat, ist da immer noch dieses Rest-Okkult, dieser Rest-Aberglauben, der in der eigentlich aufgeklärten Welt herrscht. Denn wenn wir uns zum Beispiel auch mal den Schimmelreiter von Theodor Storm angucken oder auch eben die Wuthering Heights, die Sturmhöhlen von Bronte, dann sind da ja immer noch diese merkwürdigen Geistererscheinungen, die in der aufgeklärten Welt eigentlich nichts zu suchen hätten mehr, an die diese Figuren aber immer noch glauben. Und das finden wir bei Effi Briest ja auch mit dieser Figur des obskuren Chinesen, von der Innstetten ihm da immer erzählt und sie hört dann diese Gardinen über den Boden schweifen und hat nachts Angst. Also ich möchte vielleicht die Lektüre von Effi Briest hier durchaus nochmal ans Herz legen. Gibt es auch als ein, also es gibt mehrere gute Hörbuchfassungen auch, in die ich hier und da mal rein gehört habe. Es gibt eine von Gerd Westphal, das ist natürlich ohne Vorbehalte zu empfehlen. Immer wenn Gerd Westphal etwas vorliest, ist das ganz wunderbar. Ich habe auch in eine von Oliver Rohrbeck reingehört, die mir nicht ganz so gut gefiel. Ich hatte das Gefühl, Oliver Rohrbeck tut sich etwas schwer mit dieser fontanschen Sprache. Hört doch gerne mal in die Gerd Westphal-Fassung rein. Und es gibt natürlich auch aus der sehr guten Reklam-Hörbuchreihe eine Hörbuchfassung von Effi Briest, die man auch auf jedem Streaming-Dienst findet. Des Weiteren habe ich gelesen Axolotl Roadkill von Helene Hegemann, die ja schon mal Teil dieses Podcasts war mit ihrem Roman Striker. Da haben Lukas und ich mit dem bösen Wort Gegenwartsroman um uns geworfen. Und ich habe mich gefragt, inwieweit die damaligen Plagiatsvorwürfe eigentlich zutreffen, beziehungsweise was dieser Roman eigentlich sein möchte. Denn ich möchte nicht sagen, dass ich ihn jetzt mit Genuss nochmal gelesen habe, aber ich habe ihn doch recht interessiert nochmal gelesen, weil es doch ein rätselhafter Text ist von vorne bis hinten. Ich glaube, was Hegemann hier gemacht hat, ist tatsächlich einfach eine Transposition von Roman Barths Tod des Autors zu machen, indem es ja an einer Stelle heißt, heute wissen wir, dass ein Text nicht einfach nur ein Text ist, sondern eben ein Gewebe aus unzähligen anderen Texten. Und dieser Effekt verstärkt sich lustigerweise nochmal, wenn man dann die heute erhältlichen neuen Auflagen des Romanes liest, in der dann die Zitationen auch angegeben werden mussten, nachdem da eben der Aufschrei kam, dass sie Passagen von Irons Block kopiert hätte. Irons Block ist dann danach ja auch nochmal als Strobo-Roman auch bei Ullstein erschienen. Und wenn man sich dann im Anhang diese riesige Zitationsliste anschaut, die sogar so weit geht, auch Gespräche einzusetzen, also Gespräche, die Helene Hegemann mutmaßlich mit Personen geführt hat, wir wissen es natürlich nicht, dann verstärkt sich diese Roland Barth-eske Qualität des Textes natürlich nochmal. Axolotl Roadkill ist ein Roman, der 16-jährigen Nifty folgt, die sich durch Berlin vögelt, drogt und philosophiert. Sie ist eine sehr unzuverlässige Erzählerin, wechselt häufig verschiedene Realitätsebenen, ist teilweise im Stream of Consciousness geschrieben und irgendwann steigt man auf jeden Fall auf so einer reinen Glaubhaftigkeitsebene auch nicht mehr durch. Das macht aber durchaus auch diesen Reiz des Textes aus, beziehungsweise ist es Hegemanns Fähigkeit, in einem doch sehr hochgestochenen Vokabular über absolute Nichtigkeiten zu schreiben und eine Welt zu schildern, in der ständig ein Fernseher läuft, in der ständig Germany's Next Topmodel, ProSieben, was auch immer aus den Lautsprechern quäkt, dann unterhält man sich dabei über Pascal Logier oder über große Werke der Sozialpädagogik oder der Philosophie. Also durchaus auch ein auch heute noch spannendes Leseerlebnis. Und die Frage, die natürlich im Raum steht, ist halt nach der Glaubhaftigkeit dieses ganzen Textes. Also einmal nach der Zuverlässigkeit von Nifty als Erzählerin, aber dann natürlich auch wiederum nach der Zuverlässigkeit von Hegemann als Autorin, die ja selber 17 war, als diesen Roman veröffentlicht hat. Und man sitzt dann da häufig auch vor und denkt sich, okay, das ist tatsächlich der Referenzrahmen, aus dem du schöpfst. Und wie gesagt, ich finde, das wird Barthaftigkeit des Textes wird nochmal verstärkt eben durch dieses neue Quellenverzeichnis in der Auflage, die ich jetzt hatte. Diese hat sich wohl auch von Auflage zu Auflage erweitert. Kann ich auch nur sagen, wer möchte, schaut doch gerne nochmal in Axolotl Roadkill rein. Gleichzeitig natürlich unfair, ihn auf diesen Literaturskandal, wie es damals hieß, zu begrenzen, was ich gerade irgendwie auch ein bisschen tue. Aber ich glaube, dass gerade das auch die große Stärke dieses Textes ist, nämlich uns aufzuzeigen, in was für einer postmodernen Zitatewelt wir eigentlich leben. Der rauschhafte Eindruck der Literatur, der Lektüre ist durchaus auch was Besonderes. Helene Hegemanns Axolotl Roadkill, auch kleine Empfehlung an dieser Stelle nochmal. Des Weiteren möchte ich gerne nochmal reden über Uwe Jonssons Ingrid Baben der Erle, Reifeprüfung 1953. Das ist eigentlich sein Debütroman, der ist aber erst posthum 1985 erschienen. Also sein erst veröffentlichter Roman ist Mutmaßung über Jakob. Zuerst geschrieben ist aber Ingrid Baben der Erde. Man ist sich aus heutiger Sicht, also es ist nicht mehr ganz rekonstruierbar, warum dieser Roman damals nicht erschienen ist. In der Surkamp-Ausgabe, die ich habe, gibt es auch ein Nachwort vom damaligen Surkamp-Lektor, der versucht, das so ein bisschen zu rekonstruieren, sich aber selber auch ein bisschen rausredet. Es ist, glaube ich, ein Roman, der lustigerweise so ein bisschen auch die Auteurtheorie bestätigt, der nämlich sagt, dass man als Autor erst einen Stil entwickeln muss, also erstmal, sage ich mal, ein Können versichern muss, um damit gewisse Sachen im Text nicht als Fehler akzeptiert werden, sondern eben als Stil des Autors. Also wer schon mal einen Jonsson-Roman gelesen hat, weiß ja, dass er durchaus auch ein sprachkritischer Autor ist, also auch jemand, der den Roman weg von der Unterhaltung führen wollte und eben hin wieder zur aktiven Beschäftigung, was durch eine gewisse Polyphonie entsteht, also durch das Ineinandergreifen verschiedener Stimmen, wer sich vielleicht an die Mutmaßung über Jakob erinnert, dass da haben wir 4 bis 5 Erzählebenen. Wir haben einen heterodiegetischen Erzähler, der uns immer mal wieder Sachen zusammenfasst, aber eigentlich besteht der Roman aus 4 Gesprächen bzw. Monologen von verschiedenen Leuten, die wir am Anfang noch gar nicht so richtig zuordnen können und erst am Ende des Buches wissen, wer diese Leute sind und dann den Roman nicht nochmal lesen müssen. Das macht durchaus was mit einem. Und Ingrid Baben der Erde ist ähnlich erzählt. Dahingehend, es gibt einen Rahmen und eine Binnenhandlung. Die Binnenhandlung ist eigentlich die Haupthandlung. Die Rahmenhandlung ist vorgreifend erzählt. Also da erfahren wir die Ergebnisse eines Prozesses, die wir dann in der Binnenhandlung erst geschildert bekommen werden. Nämlich die Auseinandersetzung der FDJ mit der jungen Gemeinde im Jahre 1953, in der die SED anfing, die junge Gemeinde verbieten zu lassen. Und dieser Fall spielt sich eben auch in einer fiktiven Schule, der Gustav-Adolf-Oberschule, ab, in der ein Mitglied der jungen Gemeinde dazu gezwungen wird, entweder der FDJ oder der jungen Gemeinde beizupflichten. Beides zusammen würde nicht gehen. Und unsere Protagonistin Ingrid und ihre Freunde Klaus und Jürgen werden jetzt eben in diesen politischen Kampf verstrickt und müssen sich positionieren. Das Ganze ist auch ein Bildungsroman, aber Jonsson macht relativ klar, dass die Reifeprüfung, die man hier erlangt, eigentlich keine Reifeprüfung ist, denn die Reifeprüfung hieße, sich den propagandistischen Mitteln des DDR-Staates gleichzumachen und seine eigenen Werte zu verlieren. Das heißt, unsere Charaktere bestehen am Ende ihre Reifeprüfung, Abitur, dadurch, dass sie nicht bestehen und die Schule verlassen. Ich glaube trotzdem, dass es ein guter Einstiegs-Jonsson ist, weil der Plot, der reine Plot, nicht ganz so rätselhaft ist oder nicht ganz so verworren präsentiert wird wie in anderen Jonsson-Romanen, sondern immer noch relativ leserinnengerecht gehandelt. Es ist ein teilweise sehr, sehr lustiger Roman, denn was Jonsson einfach herausragen kann, ist so Figuren mit ihren Eigenheiten beschreiben, ihnen sprachliche Eigenheiten zu geben, ihnen namentliche Eigenheiten zu geben. Also man könnte sicherlich eine ganze Masterarbeit über die sprechenden Namen in diesem Roman schreiben und wie die miteinander konkurrieren. Ein durchaus komplexes Werk, möchte ich gar nicht sagen. Aber wenn man darauf Lust hat, wenn man Zeit hat, sich einzulassen, durchaus auch ein Gewinnbringendes, das einem vielleicht Lust macht auf weitere Jonsson-Romane. Vor allem eben ein sehr, sehr schöner Roman über die Wichtigkeit dazu, Partei zu ergreifen, sich stark zu machen, sich einzusetzen für Schwächere und tatsächlich auch die Frage auf dem, tatsächlich auch so ein bisschen die alte Adorno-Frage versucht zu beantworten, kann es ein richtiges Leben im Falschen geben? Und die Antwort lautet natürlich nein. So, ich habe noch so eine Eigenheit, ich muss mindestens einmal im Jahr einen Sven-Regner-Roman lesen. Und dieses Mal war das der kleine Bruder, der, glaube ich, dritte Teil der Herr-Lehmann-Reihe, der also als dritter Teil veröffentlicht, das dritte Buch, das veröffentlicht ist, chronologisch gesehen, aber der zweite Band ist, der auch ein paar Stunden nach dem Ende von Neue Versüd einsetzt, in der Herr Lehmann, der jetzt noch Frank Lehmann heißt, er ist ja noch nicht 30, sondern erst Anfang 20, der erfolgreich bei der Bundeswehr ausgemustert worden ist und jetzt mit seinem Kumpel Wolli nach Berlin gefahren ist, um da seinen Bruder zu suchen und mit dem zu leben. Jetzt ist das Problem, die kommen in Berlin an und Freddy, sein Bruder, ist weg. Und Herr Lehmann, ich mache diesen Fehler selber, dieses Duzen und dieses Duzen in der Kombination mit Herr Lehmann, das ist das Schlimmste, was es gibt, wie wir wissen, aber Frank Lehmann muss jetzt irgendwie seinen Bruder finden und wird konfrontiert mit allerlei schrägen Gestalten, die da in West-Berlin rumhängen, unter anderem natürlich auch Karl, der später sein bester Freund werden wird, die sich hier aber noch nicht so wirklich mögen. Ich finde, Sven Regner ist einer der ganz, ganz großen Humoristen unseres Landes, der mit jedem Band seinen ganz eigenen Humor noch weiter verfeinert. Da lese ich mich immer unfassbar gerne rein. Ich verbringe sehr, sehr gerne Zeit mit diesen Figuren, die irgendwo zwischen Kneipen, Tresen, Kunstmesse und besetzten Haus hin und her hängen. Und es fühlt sich einfach relativ authentisch an. So als ob man wirklich mit dabei wäre Anfang der 80er in West-Berlin, wo, wie Mark Reeder uns im B-Movie ja auch erzählt hat, irgendwer, jeder irgendwie was mit Kunst macht und alle voneinander kopieren bzw. miteinander arbeiten. Der kleine Bruder war so ein Roman, den ich am wenigsten gelesen habe von Regner, ihn deswegen auch nochmal zur Hand genommen habe. Es ist sicherlich einer der schwächeren Regner, es ist auch ein sehr, sehr kurzer. Er wird dann später mit Wiener Straße dieses Sitcom-hafte, was er hier teilweise auch versucht, sich noch etwas verfeinern, liest sich aber auch sehr gut als so eine leichte Kafka-Transposition. Also eben dieser arme Frank Lehmann, der 2 Tage lang durch Berlin eilt und einfach nur seinen Bruder finden möchte, aber hinter jeder Tür ist eine neue Tür bzw. eine neue Treppe. Große Empfehlung eigentlich für alles, was Sven Regner geschrieben hat, und auch nochmal große Empfehlung für die Hörbücher von ihm selber eingelesen, die doch diesen auch ganz eigenen Humor und diesen ganz eigenen Sprachrhythmus, den Regner drauf hat, nochmal sehr gut rüberbringen. Und ich kann mittlerweile auch keinen Regner-Roman mehr lesen, ohne das Gefühl zu haben, dass er mir selber das vorliest, beziehungsweise diesen Sound von ihm im Kopf zu haben. Ja, das ein paar kleine Buchempfehlungen von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, für euch war etwas dabei. Nächste Woche dann wohl wieder weiter mit dem regulären Programm. Schön, dass ihr reingehört habt, und ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal bei Gelesen.